Guten Abend miteinander. Wir haben den Prophet Amos und ich habe auch ein paar Sachen auch gehört, wo der Joel davon geredet hat. Zwei von diesen Nachrichten kommen auch noch in der Predigt. Und ich habe auch den Amos wieder durchgelesen. Das ist schon ein Weile her, dass ich den das letzte Mal durchgelesen habe. Und als ich durchgelesen habe, bin ich erstaunt gewesen, wie viel Aktualitätsbezug der hat, wenn man den Amos genau liest. Oder ich habe einmal den Eindruck gehabt. Und da möchte ich euch ein bisschen reinnehmen. Ich finde auch, es ist nicht ganz einfach, die kleinen Propheten zu lesen und zu verstehen und einzuordnen. Und was heisst das jetzt für uns? Darum fange ich einmal mit etwas an, wo wir vielleicht besser kennen. Seit der Trump in den USA zum Präsident gewählt worden ist, gibt es eine Bewegung, die heisst No Kings. Ganz genau heisst sie aber No Kings since 1776, also seit 1776. Und 1776 hat Thomas Jefferson die Unabhängigkeitserklärung der USA verfasst. Und die Amerikaner haben sich von den britischen Kolonialherren losgesagt. Die Menschen, die dieser Bewegung angehören, die lehnen den Stil ab, wie der Trump und seine Administration arbeiten. Sie denken, das Vorgehen ist nicht demokratisch. Der Trump reagiert eher wie ein König und das wollen die Leute nicht. Jetzt, was hat das mit dem Amos zu tun? Ist gut und recht, aber was hat das mit dem Amos zu tun? Ich denke, die Bewegung hat eine Ähnlichkeit mit den alttestamentlichen Propheten. Wenn man die nämlich einmal studiert, dann sieht man, die alttestamentlichen Propheten sind erschienen, wo Monarchie in Israel eingerichtet worden ist, also wo es Könige gegeben hat. Hat es plötzlich auch Propheten gegeben? Also es hat Könige gegeben, die Macht hatten und dann hat es Propheten gegeben, die denen in die Suppe gespeuzt haben. Gesagt, so nicht. Also die haben ein Wort von Gott gehabt und haben wie ein Gegengewicht geboten zu den Königen in Israel. Und ich denke, da ist eine Verbindung zu dieser Bewegung No Kings since 1776. Der Amos ist auftreten gegen die Führungsschicht in Nordisrael. Und jetzt versuche ich euch in der mir gegebenen Zeit ein bisschen reinzunehmen und ein paar Sachen vom Amos zu sagen. Ich habe drei Punkte. Der Leidenschaftliche, der Spielverderber und der Hoffnungsvolle. Das ist das, was ich gehört habe in dieser Botschaft. Der Leidenschaftliche. Was ist ein Prophet? Viele Menschen denken, ein Prophet ist ein göttlich legitimierter Wahrsager. Propheten sagen manchmal auch etwas über die Zukunft, aber das war nicht ihr Hauptjob. Ein Prophet ist das nächste Mal ein leidenschaftlicher Mensch. Und er hat zwei grosse Leidenschaften. Die erste Leidenschaft ist die für Gott. Der Amos ist ein Schaf- und Maulbeer-Feigenbaum-Züchter gsi. Er hat einen Landwirtschaftsbetrieb gehabt, von dem er leben konnte. Also war eigentlich eine zufriedene Sache gsi. Und plötzlich hat ihn das Wort von Gott getroffen und er hat alles zurückgelassen. Arbeit und sein Einkommen. Amos 1,2 heißt es, und Jahwe sprach, vom Zion her brüllt er und von Jerusalem her erhebt er seine Stimme, so dass die Niederlassungen der Hirten trauern und der Gipfel des Karmel trocken wird. Die Worte von Gott haben Amos wie ein Gebrüll von einem Leu getroffen. Er hat Visionen gehabt, die hat er nicht mehr aus seinem Kopf rausgebracht. Dem sagt man wohl Berufung. Der Amos hat eine Berufung gehabt für Gott. Und für einige Jahre ist er auftreten in Israel und ist unbeliebt gewesen. Das ist kein beliebter Prediger gewesen. Er hat eine Botschaft verkündigt, die eigentlich niemand hat wollen hören. Aber so scheint es uns, wenn wir Amos lesen, er hat nicht können schweigen. Und stellt euch mal vor, so einen Mann, also der hat es eigentlich gut gehabt, alles im Griff gehabt im Leben und dann trifft ihn das Wort von Gott und er macht etwas, wo die Leute finden, gang hei, hey, was machst du da? Warum tust du uns das Leben vermiesen? Das war die Aufgabe, die der Amos hatte. Ist das eine Aufgabe, die wir gerne hätten? Ein Prophet hat eine zweite Leidenschaft. Menschen sind einem Anliegen. Ein Prophet könnte ja sagen, gut, ich habe das Wort von Gott gehört, super, ich weiß, was recht ist, die Leute können mir gestohlen sein. Also wieso soll ich mich da abrackern und die mich verspotten? Aber die Propheten haben trotz allem Widerstand sind sie auf die Menschen zugegangen. Sie haben versucht, ihnen einen neuen Weg zu zeigen. Sie haben versucht, ihnen das Wort von Gott lieb zu machen. Sie haben gehofft, dass Menschen umkehren wollen. Und das ist das Zweite, also ein Prophet ist leidenschaftlich für Gott. Vielleicht können wir das noch nachvollziehen. Aber das andere ist auch sehr wichtig. Ein Prophet ist leidenschaftlich für Menschen. Er liebt Menschen. Ich habe manchmal bei Autoren, Paul Watzlawick ist so ein, wo ich nicht ganz sicher bin, ob der wirklich Menschen liebt. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein. Ist lustig und spannend und alles. Aber ich denke, hat der wirklich Menschen gern, wenn man so negativ kann schreiben? Also ein Prophet ist einer, der die Menschen auch gern haben muss. Nicht einfach nur da vorne stehen und denken, jetzt erzähle ich euch mal das Gericht. Das ist nicht ein Prophet. Das ist nur ein Teil von einem Prophet. Ein Prophet ist ein hochpolitischer Mensch. Der Amos ist aus dem Südreich gekommen und im Nordreich auftreten. Da sieht man das schön. Also das Tekoa ist wahrscheinlich irgendwo dort, wo sie gezeichnet ist. Das weiß man aber nicht so genau. Er ist aus dem Südreich gekommen, Juda, und ist auf Israel gegangen und hat dort seinen Auftrag gehabt. Am Anfang vom Amos-Buch heisst es, wenn er, in welcher Zeit er auftreten ist, dass er nämlich der Usia, König von Juda war und der Jerobeam, der zweite König von Israel. Und was war das eigentlich für eine Zeit, wo der Amos auftreten ist? Israel war ein Stämmebund, das kennt man so, vom Auszug aus Ägypten und so, die 12 Stämme sich geformt und so weiter. All diese Sachen sind vielleicht bekannt. Und dann ist das Monarchie etabliert worden mit dem David, also zuerst noch der Saul und dann David und dann der Salomo, etwa um 1000 vor Christus. Und das hätte Konsequenz gehabt für die Struktur der Gesellschaft. Also vorne ist es eher ein demokratischer Stämmebund gewesen, und dann ist es plötzlich eine hierarchische Gesellschaft geworden mit einer klaren Führungsschicht. Am Schluss ist es sogar eine Familiendynastie gewesen. Also da hat die Struktur verändert. Das hat dann etwa 100 Jahre gehalten, die Monarchie, und dann ist sie auseinandergebrochen. Es hat dann zwei Reiche gegeben, eben das Südreich und das Nordreich. Und die sind häufig auch sind im Konflikt miteinander gestanden. Und der Amos war schon eine Phase, ein bisschen später, also nach dieser Reichsteilung im 8. Jahrhundert, Mitte vom 8. Jahrhundert hat er gelebt. Was war da für eine Zeit gewesen? Da hat sich Israel ein bisschen erholt von den Konflikten und alles. Süd- und Nordreich ist einigermaßen gut ausgekommen miteinander. Die grossen orientalischen Reiche, also Assyrien und Babylon, die sind damals noch nicht auf der historischen Fläche erschienen. Also die haben noch keine Funktion gehabt. Und Israel und die Führungsschicht hat sich so etabliert und denkt so, jetzt können wir wieder mal etwas zustande bringen. Sie sind militärisch einigermaßen, haben sie sich können verteidigen, sind vielleicht nicht die Stärksten gewesen, die es geht, aber sie haben sich können verteidigen, sie haben im Luxus gelebt, eine gewisse Führungselite, also es ist ihnen eigentlich gut gegangen. Ich würde sagen, es steht nicht ganz so in der Bibel, es hätte so ein Miga gegeben. Kennt ihr sicher? Miga. Make Israel great again. Irgendwie habe ich es schon mal gehört, aber nicht genau in dieser Version. Also, die haben in einer Zeit gelebt, wo sie Israel wollten gross machen. Und zusammen sind die beiden Reiche fast so gross gewesen, wie das Reich unter dem Salomo war. Das ist eigentlich toll und super. Machen wir das Israel wieder gross. Und dann kommt der Amos und sagt, das verfängt bei mir nicht. Das ist nicht das Reich, wo Gott hat wollen. Er hat gezeigt, wo Missstände sind. Das ist sozial gewesen. Arme sind unterdrückt worden, moralisch und auch religiös. Sie haben nicht allein sich auf Gott konzentriert, sondern haben auch verschiedene andere Höhenheiligtümer gehabt. Die Reichen sind immer reicher geworden und die Ärmeren immer ärmer. Also in so einer Zeit, wo man denkt, jetzt könnte doch wieder einmal etwas blühen, ist der Amos gekommen und hat gesagt, das ist nicht richtig. Das läuft nicht gut, was bei euch da läuft. Ihr habt eine falsche Sozialstruktur, ihr betet gar nicht Gott an, ihr hört gar nicht auf das, was er gesagt hat. Menschen haben sich nicht mehr am Wort, oder die Elite hat sich nicht am Wort von Gott orientiert. In dieser Zeit, also Mitte 18. Jahrhundert, ist der Amos auftreten als Spielverderber. Er war kein gemütlicher Zeitgenosse. Er hat den selbstgefälligen Reichen in die Suppe gespeuzt. Und was war das für eine Botschaft, die der Amos verkündigt hat? Ich habe so eine Zusammenfassung, das ist etwa da, wo sich die meisten Gelehrten auch einig sind. Ich gehe nicht auf gelehrte Probleme ein. Aber das ist etwa das, was sie sagen, da kann man vom Aufbau des Amos sagen. Und wenn man das anschaut, dann sieht man schon ziemlich. Gerichtswort gegen die Völker, Gerichtswort gegen Israel. Die Visionsberichte sind auch nicht irgendwelche schönen Bilder gewesen, sondern es sind auch viele Gerichtsbilder gewesen. Und dann ganz am Schluss kommt noch eine Heilsverheißung. Also der Amos musste Gericht verkünden. Und das war unangenehm gewesen und das ist auch unangenehm. Was mich erstaunt hat, als ich den Amos wieder durchgelesen habe, habe ich gedacht, da ist irgendein so ein kleiner Prophet aus einem mittelmäßigen Königreich und der sagt aber eher in Gaza, in Tyrus und weiss ich was, der sagt das Gericht der Völker. Also nicht nur Israel, sondern der Völker. Was legitimiert der, gegen die Völker so aufzutreten? Zum Beispiel da Amos 1,6. So spricht Jahwe, wegen 3, die Vergehen von Gaza werden, und wegen 4 nehme ich es nicht zurück, weil sie eine vollständige Deportation machten, um sie Edom auszuliefern. Was ist da die Legitimation, die der Amos nimmt, ist, dass er von Gott beauftragt ist. Und Gott macht nicht Halt vor der Türe von Israel, sondern das betrifft auch die Völker. Auch die Völker werden da angesprochen. Und warum werden die Völker angesprochen? Jetzt habe ich ein bisschen ein Durcheinander, aber ich finde es wieder. Gut. Warum werden die angesprochen? Da ist es zum Beispiel die Deportation von einer Stadt, Gaza, von einer Stadt, wo Völker deportiert haben, Menschen deportiert haben. Es gibt gewisse Regeln, die für alle gelten. Auch für Völker, die nicht von Israel sind, die nicht von Gott berufen sind. Es gibt gewisse Grundregeln. Gut. Ist lustig, wenn man das so hört, und das ist ja eine schöne biblische Weisheit. Wo die USA und Israel den Iran angegriffen haben, hat es fromme Christen gegeben, die gesagt haben, internationales Recht gibt es nicht. Das ist sowieso irgendein Konstrukt von der UNO und die ist links oder was auch immer. Sie kritisieren, das gibt es nicht. Wenn ich den Amos lese, dann gibt es nicht eine UNO. Wie man das regelt und was genau internationales Recht ist, das ist eine komplexe juristische Sache. Das tue ich nicht so, wie wenn ich das alles verstehe. Aber, dass es Regeln vom Zusammenleben gibt, wo alle betreffen, das gilt für alle. Also man kann nicht einfach sagen, ja, die Zivilisten sind einfach unvermeidliche Kollateralschäden. Das sind Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten, und zwar bei allen. Nicht nur bei den Christen, nicht nur bei den Juden, sondern bei allen Völkern. Also, der Amos redet auch gegen die Völker. Man kann nicht einfach machen, was man will. Es gibt Regeln, an die sich alle halten müssen. Das ist die Botschaft von Gott, so wie ich den Amos verstand. Aber das war nicht sein Hauptfokus. Es kommen verschiedene Völkersprüche, wie man dem sagt, also Gerichtssprüche gegen die Völker. Die Hauptsache war gegen Israel. Der Amos ist auftreten in Israel, im Nordreich, und hat gegen sie gewettert. Und müsst ihr mal hören, was er gesagt hat in 4,1, das ist noch nicht der Text, in 4,1, hört dieses Wort, ihr Basan-Kühe, die auf dem Berg Samarias sind, die die Geringen misshandeln, die die Armen bedrücken, die zu ihren Herren sagen, bring und wir wollen trinken. Die Elite lässt sich gut gehen und bietet die Armen aus. Und da sagt Amos, das ist nicht richtig. Und er sagt es diesen Leuten auch. Er hat keine Angst und nimmt kein Blatt vors Maul. Also er redet zu der Elite. Und jetzt ist es ja bei Israel so ein bisschen eine Sache. Israel ist das auserwählte Volk. Also ist es doch per Definition von Gott geschützt. Und all das trifft es nicht. Und das stimmt eben leider nicht, oder leider nicht, das stimmt nicht, weil sie auserwählt sind, redet Gott besonders scharf zu ihnen und zücht sie auch zur Verantwortung. Also sagt nicht, ja, ihr seid auserwählt, da können wir darüber hinwegschauen, wenn da etwas passiert. Und das sagt er auch, und da ist der zweite Text da vom Amos, wo er Israel vorwirft, was sie alles machen. So spricht Jahwe, wegen drei. Die Vergehen von Israel und wegen vier nehme ich es nicht zurück, weil sie den Gerechten für Silber verkauft haben und den Armen wegen einem Paar Sandalen. Die, die über dem Staub der Erde auf das Haupt der Schwachen treten und den Weg der Demütigen beugen, sie. Und ein Mann und sein Vater gehen zur Dirne, um dem Namen meiner Heiligkeit zu entweihen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar. Und den Wein von Gebüsten trinken sie im Haus ihres Gottes. Und ich rottete die Amoriter vor ihnen aus, deren Höhe war wie die Höhe der Zedern und sie waren stark wie die Eichen. Und ich rottete ihre Frucht oben aus und ihre Wurzeln unten. Und ich führte euch heraus aus dem Land Ägypten und ich führte euch in der Wüste 40 Jahre lang, um das Land der Amoriter in Besitz zu nehmen. Da ist ein ganzer Katalog von Problemen, von Sachen, die Israel macht, wo der Amos sagt, das ist nicht recht. Es gibt eine ganze Liste vom Unrecht. Das passt nicht zum Volk von Gott. Also man kann nicht sagen, wir sind Volk von Gott, also machen wir, was wir wollen. Das funktioniert. Wir sind Volk von Gott und darum haben wir auch eine Verantwortung. Israel ist verantwortlich für sein Verhalten vor Gott und das hat damals gegolten und das gilt bis heute. Gott hat Israel nicht nur befreit, sondern er hat ihnen auch Weisungen gegeben. Er hat zu ihnen geredet, also da müssen wir nicht darüber reden, ob es internationales Recht gibt oder nicht, sondern Gott hat direkt zu Israel geredet, wie es Amos 2,4 heißt, so spricht Jahwe wegen 3, die Vergehen von Juda wegen 4 nehme ich es nicht zurück, weil sie die Weisung Jahwes verschmäht haben und seine Bestimmungen nicht gehalten haben und ihre Trugbilder, hinter denen ihre Väter hergingen, verführten sie. Die Weisungen von Gott, das ist nicht einfach ein religiöses Buch, das man verehren kann. Und man kann sagen, wunderbar, dass es eine Bibel gibt oder dass die anderen Bibel lesen oder was auch immer. Oder eben, es ist ein schönes Buch, das irgendwo verstauben kann. Sondern, und das finde ich gut hier bei den Weisungen, das sind verbindliche Anweisungen, die zu einem guten Leben führen wollen. Also, die Weisungen haben einen Sinn und die sollen auch umgesetzt werden. Also die Bibel ist ein Wort, das uns helfen will im Leben. Und ich finde, da ist bei Amos ganz stark, dass er sagt, ihr seid für da verantwortlich, was ihr da macht oder nicht macht. Und dann ist etwas passiert im Amos, wo Gott auch fast nicht verstehen kann. Es hat immer wieder Gericht gegeben. Regen, Dürre, was auch immer, wo der Amos aufzählt. Und er sagt, und trotzdem sind sie nicht umgekehrt. Fast unverständlich. Gott hat immer wieder eingegriffen, hat gerufen, hat Propheten geschickt, hat auch Not und Krieg geschickt und sie sind nicht umgekehrt. Fast nicht zu verstehen, dass Israel nicht umgekehrt ist, obwohl Gott zu ihnen geredet hat. Ja, wenn Gott Gericht redet durch Amos, Gericht auch erfahren hat Israel, ja, was will er denn eigentlich? Was will er von Israel? Und das ist ganz einfach und ganz kurz bei Amos. Recht und Gerechtigkeit. Da heißt es in einem Vers, wo so ein schönes Bild auch ist, aber das Recht wälze sich fort wie die Wasser und die Gerechtigkeit wie ein gewaltiger Bach. Recht und Gerechtigkeit. Und wieder ein bisschen polemisch und frech, Recht und Gerechtigkeit ist wichtiger, als dass man irgendein Glaubensbüro in der Administration etabliert. Also ich habe nichts dagegen, dass Christen sich dort auch engagieren, aber es muss zusammenhängen mit dem Recht und der Gerechtigkeit, die geübt wird. Abmachungen müssen eingehalten werden. Gegner muss man fair behandeln. Viele politische Beobachter sagen, dass die rechtsbasierte Weltordnung von der Macht vom Stärkeren abgelöst worden sei, jetzt in der Zeit, wo wir leben. Und wenn das so ist, gilt die Botschaft vom Amos heute für uns. Recht und Gerechtigkeit ist wichtig und nicht Macht vom Stärkeren. Was verfolgen eigentlich Menschen in der Politik? Ich denke, viele Politiker, die ich auch kenne, die in der Schweiz sind, denen geht es wirklich auch ums Wohl vom Land. Aber vielleicht andere auch nicht. Und das ist eine wichtige Frage. Verfolgen sie Recht und Gerechtigkeit oder irgendwelche eigenen Ziele, die ihnen wichtig sind? Was auch gibt, was auch in der Schweiz gibt. Also es ist ganz Eine einfache, simple Botschaft: Recht und Gerechtigkeit. Und das Letzte, der Hoffende. Der Amos, der war so beschäftigt mit seiner Gerichtsbotschaft, dass er fast keine Kapazität mehr hatte für die Hoffnung. Aber es gibt auch beim Amos Hoffnung. Nicht viel, aber es gibt Hoffnung in diesem Buch. Und die erste Hoffnung finden wir schon in seiner Botschaft, ganz einfach und kurz. Denn so spricht Jahwe zum Haus Israel: Sucht mich und lebt. Das ist hoffnungsvoll. Es gibt einen ganz einfachen Weg. Sucht mich und dann könnt ihr leben. Es geht um Grundausrichtung, die sich ändern muss. Nicht der Reichtum und die Macht sind das Ziel, sondern die Ausrichtung auf Gott. Menschen sollen sich auf Gott ausrichten und dann werden sie leben. Das verheißt hier der Amos. Und das haben auch viele Menschen in ihrem Leben erfahren, dass, wenn sie sich auf Gott ausrichten, dass das Leben kann gelingen. Und ich sage nicht, wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, dass wir nie mehr Probleme haben und alles einfach wie eine Zuckerschlecke ist. Es gibt immer noch Sachen, die uns beschäftigen werden. Aber grundrichtig hilft im Leben. Und das sage ich jetzt als Mann, der schon länger als 60 Jahre gelebt hat und auch würde sagen, ich habe nicht nur Einfaches erlebt, ich habe auch schwierige Sachen erlebt, aber die Ausrichtung auf Gott hat mich durchgetragen, dass das möglich gewesen ist zum Leben. Also sucht mich und lebt. Und etwas Zweites, wo der Amos auch sagt, wo wichtig wäre, nämlich der Hunger nach dem Wort von Gott. Siehe, das ist auch eine Verheißung für die Zukunft. Siehe, es werden Tage kommen, Spruch meines Herrn Jahwe. Dann schicke ich Hunger in das Land, nicht Hunger nach Brot und nicht Durst nach Wasser, sondern nach dem Hören des Wortes Jahwe. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Zeit ist, wo der Hunger nach dem Wort von Gott da ist. Es ist einmal ein bisschen traurig. Zum Beispiel in der Ruine vom Zweiten Weltkrieg ist Helmut Thielicke auftreten und hat predigt in diesen Kirchen. Da sind offensichtlich Menschen offen gewesen für das Wort von Gott nach so einer grossen Katastrophe. Und ich denke, heute sind Menschen auch hungrig. Zum Beispiel die FCB-Fans nach einem neuen Meistertitel. Was heute nicht so glücklich angegangen ist. Aber diese Saison haben wir auch abgehökelt. Meta entlässt viele Mitarbeiter und nimmt riesige Summen in die Hand, um KI weiterzuentwickeln. Da ist ein Hunger da nach mehr KI. NASA schickt Menschen zum Mond. Mächtige Nationen eröffnen Krieg, um andere Völker zu unterdrücken. Es gibt Hunger, die Leute machen etwas. Aber was machen sie da mit dem Hunger? Ich weiß nicht, ob diese Handlungen wirklich unseren Hunger stillen, dass wir bessere Menschen werden können. Ich habe da eine gewisse Zweifel. Und ich denke, ein Hunger nach Gottes Wort, der muss erst wieder wachsen. Es gibt viele Angebote, die den Hunger stillen wollen, die aber eigentlich nur Gottes Wort stillen kann. Ich habe mein ganzes Leben lang dürfen Gottes Wort studieren und ich habe das immer als Quelle vom Trost und von der Kraft und von der Inspiration erlebt. Eben, es ist nicht alles einfach gewesen und hat nicht alle Probleme gelöst, aber ich habe immer wieder erlebt, dass mich da weitergeführt hat, dass ich Gottes Wort gelesen habe. Und dann noch weiter in der Zukunft sieht der Amos auch einen Neuanfang. Und er schildert das mit wunderbare Bilder und mit dem schließe ich auch ab. Und ich wende das Geschick meines Volkes Israel und sie bauen die verwüsteten Städte auf und wohnen dort und sie pflanzen Weinberge und trinken ihren Wein und sie machen Gärten und essen ihre Früchte. Das ist da, was sich ein altorientalischer Mensch wünscht, dass er in Frieden leben kann, dass die Frucht gedeiht, dass Weinberge gedeihen und Früchte wachsen. Und ich finde das eine wunderschöne Hoffnung und Vorstellung. Und das Abendmahl ist auch ein Mahl von der Hoffnung. Und Abendmahl trinken wir von der Frucht vom Weinberg. Und das wollen wir jetzt auch miteinander feiern.